Guten Morgen zusammen. Beziehungsweise ist heute Morgen das Thema, so habe ich diese Predigt überschrieben. Vor rund 200 Jahren ist vor der Küste Spaniens ein deutsches Handelsschiff gesunken. Und es gab leider keine Überlebenden. Und da wurden unglaublich viele Matrosenkleider an Land gespült und auch Wrackteile. Und diese Matrosenkleider, die hat man zu einer spanischen Papierfabrik gebracht, die diese dann weiterverarbeitet haben. Wozu, weiß ich nicht, aber Tatsache ist, die Klamotten kamen in die spanische Papierfabrik und die haben sie weiterverarbeitet. Und in einer der Jacken dort war eine Bibel drin und in dieser Bibel stand auch eine Inschrift. Darin stand Folgendes: Markus Rothmann, 1864. Das erste Mal gelesen um der Bitte meiner Schwester Lotte willen. Das zweite Mal gelesen vor Angst um meiner Seele willen. Das dritte und alle die anderen Male aus Liebe zu meinem Heiland Jesus Christus gelesen. Dieser Markus Rothmann, höchstwahrscheinlich ist er bei diesem Schiffsunglück mit ums Leben gekommen, war scheinbar ein Mensch, der eine enge Beziehung zu Jesus Christus hatte. Und diese Beziehung zu Jesus Christus, die war für ihn wichtig und genauso ist diese Beziehung auch für uns heute wichtig. Ich lese uns den ersten Teil des Predigttextes aus 1. Johannes 2, die Verse 12 bis 14. Beziehungen sind wichtig. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch, weil euch eure Sünden um Jesu Willen vergeben sind. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr den Bösen besiegt habt, den Teufel. Lasst es mich noch einmal sagen. Kinder, ich schreibe euch, weil ihr den Vater kennt. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr stark seid. Das Wort Gottes ist in euch lebendig und bleibt in euch. Und ihr habt den Bösen besiegt. Der Johannes schreibt hier an Christen aus der ersten Generation. Es waren Menschen, die waren zum Glauben gekommen, die waren als Erwachsene wahrscheinlich damals getauft worden und sie wussten auch um die Vergebung ihrer Sünden. Sie hatten Gott als Vater erkannt und sie wussten, im Glauben an Jesus Christus ist uns alle Sünde vergeben. Und hier ist im Griechischen die Perfektform verwendet, was bedeutet, dass das schon passiert ist. Die Sünde wird erst nicht vergeben, die Sünde ist vergeben. Wenn du mit Christus lebst, dann ist deine Sünde vergeben. Die wird dir nicht erst vergeben, wenn du irgendwann vor Gott stehst, sondern die ist in dem Moment vergeben, wo du sagst, ich will mit diesem Jesus leben. Dann ist deine Sünde vergeben. Und wie ist die Sünde vergeben? Es heißt hier, um seines Namens willen. Und das ist ein Ausdruck aus der Finanzsprache und bedeutet eigentlich auf Rechnung von. Auf Rechnung von Christus ist meine Sünde beglichen. Weil er gestorben ist, darf ich schuldfrei sein. Und dann schreibt der Johannes hier an die Väter, also an die älteren, reiferen Christen, was wahrscheinlich auch die waren, die zuerst zum Glauben gekommen waren. Das waren die, die in der Gemeinde vielleicht vorangingen, die Verantwortung übernommen hatten, die auch die Männer waren, die in der Gemeinde vorangingen. Und dann schreibt er weiter an die jungen Männer. Junge Männer sind Männer bis zu 40 Jahren. Also im Griechischen sind junge Männer die bis 40. Ab drüber sind sie ältere Männer. Und deswegen ist es richtig, wenn ich zu meiner Frau sage, ich bin alt. Ich bin alt, definitiv über 40. Diese jungen Männer, schreibt der Johannes, die haben den Bösen überwunden. Und zwar nicht das Böse, sondern den Bösen haben sie überwunden. Das Wort Böse, Poneros, bedeutet schlimm, boshaft, boshaftig, das Böse suchend. Und dieser Böse ist so böse, dass er keine Ruhe gibt, bis die Menschen genauso böse sind wie er selbst letzten Endes. Aber der Johannes schreibt, ihr habt den überwunden. Und beide Gruppen sind gläubige Christen und wissen im Glauben, haben wir Vergebung für Sünde. Und trotzdem ist diese Sündenvergebung etwas, was manchmal sehr herausfordernd ist. Ich werde in meinem eigenen Leben oft an Situationen erinnert aus meiner Jugendzeit, wo ich Dinge falsch gemacht habe, wo ich weiß, das war nicht nur nicht gut, das war Sünde. Und dann stelle ich mir immer wieder die Frage auch, ja, hoffentlich ist wirklich alles vergeben. Da hast du schon ein paar Böcke geschossen. Die waren schon ganz schön gewaltig. Da kann Gott nicht drüber wegsehen. Und das ist genau das, was der Teufel macht. Der will dir einreden, da ist vielleicht doch noch irgendeine Sünde offen. Vielleicht ist doch nicht alles vergeben. Das ist genau das, was der Teufel macht. Der ist nicht nur der, der uns zum Bösen verführt hat, sondern er ist auch der, der uns das Böse, was wir gemacht haben, immer wieder ins Gedächtnis ruft. Es gibt nicht wenige Christen, die klagen sich wegen der Sünde in ihrem Leben immer wieder selbst an. Ich habe was falsch gemacht. Wird es denn wirklich vergeben sein? Wird wirklich alles gut sein? Aber Johannes macht ganz deutlich, alle deine Sünde ist in Jesus Christus vergeben. Und es ist alle Sünde vergeben. Es ist nichts mehr offen. Ich muss keine Angst haben, dass ich irgendwann vor Gott stehe und der sagen würde, du, also das, was du da verbockt hast, das ist noch zu viel des Guten gewesen. Das ist nicht vergeben. Es ist alles vergeben, restlos vergeben. Nichts ist mehr offen. Und dann schreibt der Johannes weiter hier, ihr habt den Vater erkannt. Und dabei geht es nicht um irgendein intellektuelles Erkennen, sondern es geht um eine ganz persönliche Beziehung, die Menschen zu Gott und zu Jesus Christus haben sollen. Die Christen damals in Kleinasien, die hatten ähnliche Probleme wie wir heute. Es wird oft und nicht selten über Gott philosophiert, wie Gott ist, wie Gott sein könnte. Und wie wir uns und wie sich der Mensch Gott vorstellt. Und der Johannes schreibt diesen ersten Christen, Leute, ihr habt doch Gott erkannt, ihr lebt doch in Beziehung mit dem. Hör doch auf mit diesem Philosophieren. Ihr habt doch Gott erkannt. Ich schreibe euch, ihr Väter, ihr habt doch den erkannt, der von Anfang an ist. Er lobt nicht ihre Kenntnisse des Alten Testamentes, das sie damals vorliegen hatten. Das lobt er nicht, dass sie viel Bibelkenntnis hatten. Sondern was er lobt, ist, dass er sagt, ihr habt den Vater erkannt, ihr lebt in Beziehung mit Gott, dem Vater. Das ist das Entscheidende. Das ist das Entscheidende auch heute beim Christsein, die Beziehung zu Gott und Jesus Christus. Es ist gut, wenn du viele Bibelverse auswendig kannst, das kann dir in schweren Situationen absolut hilfreich sein. Aber das macht deine Beziehung zu Gott nicht aus. Sondern hier in deinem Herzen, hast du eine persönliche Beziehung zu meinem Jesus? Ist die da? Oder ist das eher so eine Art mechanische Beziehung? Die lebendige Beziehung zu Jesus Christus und zu Gott ist die Basis des Glaubens. Und diese Beziehung ist eine Beziehung, ich glaube, je länger man Christ ist, desto mehr kann das eine Beziehung werden, wo sich manche Dinge einfach so ein bisschen einschleifen. Du machst das alles immer in derselben Art und Weise. Du wirst morgens wach, stehst auf, frühstückst und dann liest du in der Bibel. Luther 84 oder St. Elberfeld, damit es auch ganz worttreu ist. Und wenn du das gemacht hast, nimmst du deinen Bibelleseplan. Nach Möglichkeit den vom Bibelleseplund, weil der von Andreas Glotz vertreten wird und der war ja schließlich ein ehemaliger Ehler. Dann liest du den oder du liest die Losung, je nachdem. Und danach betest du. Ich weiß nicht, wie ihr betet. Es gibt in meinem Leben Dinge, wo ich schon seit Jahren für bete, weil die mir einfach wichtig sind. Und ich stelle immer wieder fest, ich bete immer mit den gleichen Worten für diese Dinge, weil sie mir seit Jahren gleich wichtig sind. Ich komme nicht auf die Idee zu sagen, ich muss das mal umformulieren, sondern ich bete immer mit den gleichen Worten für dieselben Dinge, weil sie mir eben wichtig sind. Und jetzt ist die Frage, wenn ich nicht dafür bete, vergisst Gott dann für die Dinge zu sorgen, weil ich sie ja vergessen habe zu beten, oder tut das trotzdem? Ich glaube, das Problem ist, und das habe ich gerade versucht, so ein bisschen zu beschreiben, wir haben auch im Glauben eine bestimmte Routine, auch was den Tag betrifft. Wir haben eine bestimmte Routine. Und diese Routine, glaube ich, lohnt es sich manchmal zu durchbrechen, um meine Beziehung zu Jesus Christus wirklich nochmal neu zu beleben. Das fängt damit an, welche Bibel nutze ich eigentlich? Es gibt Experten, die sagen, also die einzigen Bibel, die wirklich worttreu sind, ist Elberfelder und Luther 84. Na gut, das kann man so denken, aber nur weil ich sage, ist es noch nicht die Wahrheit. Ihr Lieben, es gibt ganz wunderbare, moderne Bibelübersetzungen, wo du die Bibel vom Inhalt her viel besser verstehen kannst, als mit St. Elberfeld oder Luther 84. Ich nenne mal die, was die modernen sind, die Basisbibel. Die schon ein bisschen ältere, Gute Nachricht, Hoffnung für alle, Neues Leben. Das sind alles Bibeln, wo du wunderbar das Wort Gottes lesen kannst und du liest da kein falsches Wort Gottes, du liest das genauso treu, wie du es im Urtext lesen könntest. Lest ihr die Bibel im Urtext? Ich nicht. Wäre mir viel zu anstrengend, ehrlich gesagt. Da müsste ich ja ständig das Wörterbuch dabei haben. Nee, ihr lest eine Bibelübersetzung, die eine Übertragung ist. Es gibt keinen Grundtext zu lesen, weil der Grundtext verschollen ist. Der ist gar nicht mehr da, in Teilen nur da. Das heißt, ihr könnt guten Gewissens die Neues Leben-Übersetzung oder die Basisbibel oder sowas lesen. Ich würde euch nicht empfehlen, die, wie heißt diese ganz moderne neue? Volksbibel, genau. Da würde ich euch von abraten. Das ist meiner Meinung nach nicht der wahre Jakob. Ich habe sie mir gekauft, habe sie mir angeguckt und bin zu der Erkenntnis gekommen, ist gut. Wenn man sie hat, zu lesen, braucht man sie nicht. Aber es ist Geschmackssache. Ich würde es nicht machen. Könnte aber. Aber Tatsache ist einfach nur mal Folgendes. Wenn ich in diese Beziehung zu Jesus Christus nicht ab und zu vielleicht mal was Neues reinbringe oder mal einen anderen Bibelleseplan. Es gibt auch gute Bibellesepläne außerhalb des Bibellesebundes, die euch vom Büchertisch bestellt werden können, bin ich mir sicher. Das kann die Beziehung zu Jesus einfach nur mal neu beleben. Und ich glaube, das tut uns gut, wenn wir diese Beziehung immer wieder mal beleben. Und dann schreibt der Johannes noch an die Jungen im Glauben. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, Klammer auf, die Frauen sind hier natürlich auch angesprochen, aber die Bibel ist in eine patriarchalische Welt hineingeschrieben, wo die Frauen so nicht genannt wurden. Also ihr jungen Männer und Frauen, also alle unter 50. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, ihr habt den Bösen besiegt, ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen besiegt. Da wundert man sich ein Stück weit schon, dass der das an die jungen Leute schreibt. Er schreibt, ihr habt den Bösen besiegt, das Wort Gottes bleibt in euch, ihr seid stark. Warum macht er das? Warum ermutigt er so die jungen Leute anstatt den Alten Mut zu machen? Er macht es deshalb, weil er weiß, diese jungen Leute, die brauchen Ermutigung und die brauchen die Zusicherung, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Und deswegen ermutigt er die Jungen im Glauben und sagt, Leute, ihr seid auf dem richtigen Weg. Bleibt bei diesem Weg. Bleibt am Wort Gottes. Es ist gut, was ihr macht. Ermutigung tut letzten Endes allen Menschen gut, egal ob sie eine Beziehung zum Gott der Bibel haben oder nicht. Ermutigung tut gut. Und auch hier lobt der Johannes nicht ihre intellektuelle Kenntnis, sondern er lobt, dass sie eine Beziehung zu Jesus Christus haben. Und letzten Endes hat das seinen Grund. Alles das, was Christen sind, sind sie nur in und durch Jesus Christus. Was hätten denn Menschen, die an den Gott der Bibel glauben, den Menschen voraus, die das nicht tun? Nichts. Gar nichts haben sie denen voraus. Sie haben ihnen nichts voraus. Alles, was Christen sind, sind sie in Christus und sonst nicht. Alles, was Christen sind, sind sie in Christus. Und darum ist es wichtig, dass auch wir uns an diesem Wort Gottes immer neu festmachen. Und es ist wichtig, dass wir eine ernsthafte, enge Beziehung zu Jesus Christus haben, weil das ist, was unseren Glauben hält und trägt und was uns nach vorne bringt. Und weil wir alles das, was wir sind, nur in und durch Jesus Christus sind. Ich komme noch zu einem zweiten Gedanken, Beziehung am Folgen. Ich lese uns aus 1. Johannes 2, 15 bis 17. Liebt nicht die Welt. Hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in unserem Leben. Denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke oder sein Prahlen mit Macht und Besitz, all das hat seinen Ursprung in dieser Welt. Und die Welt mit ihren Begierden vergeht. Doch wer so handelt, wie Gott es will, wird für immer leben. Mit dem Wort Welt ist hier nicht unser Planet Erde gemeint, auf dem wir leben, sondern letzten Endes ist hier ein System angesprochen. Das System, das Satan auf dieser Welt errichtet hat, um Menschen den Glauben zu vermitteln, ohne Gott geht's auch. Und das lässt sich relativ gut deutlich machen. Hier in 1. Johannes 2, Vers 15 steht, liebt nicht die Welt. Und es gibt noch ein Wort vom Johannes, allerdings aus seinem Evangelium. Da schreibt er, also hat Gott die Welt geliebt. Für beide Worte, Welt und Liebe, ist dasselbe Wort jeweils verwendet, Agapao. Manche Experten sagen, Agapao ist immer die göttliche Liebe. Dass das nicht stimmt, beweist unter anderem diese Stelle. Es meint nicht immer nur göttliche Liebe, es meint Liebe insgesamt. Bei Johannes 3 ist von den Menschen auf dieser Erde die Rede, zweifellos. Also hat Gott die Welt, in diesem Fall die Menschen, geliebt. Aber hier in 1. Johannes 2 ist von dem bösen System die Rede, das Satan errichtet hat. Hier geht es nämlich darum, liebt nicht die Welt und das, was in der Welt ist, weil Satan eben dieses böse System errichtet hat, was den Menschen dazu treibt, das Böse zu tun. Die Wortbedeutung ist in beiden Fällen gleich, aber der Sinn dahinter könnte unterschiedlicher überhaupt nicht sein. Der Punkt ist doch der, warum schreibt der Johannes, liebt nicht diese Welt, oder? Wenn ich etwas liebe, dann suche ich das. Dann will ich das. Und dann gebe ich mich dem auch hin. Das macht jeder von euch. Die Menschen, die wir lieb haben, die wir lieben, denen geben wir uns hin, denen stellen wir uns zur Verfügung, für die investieren wir Zeit und Geld und alles Mögliche. Warum? Weil wir diese Menschen lieben. Und das ist bei dieser Welt ganz genauso. Satan ist der Fürst dieser Welt. Und letzten Endes, wer sich diesem Fürsten und damit dieser Welt hingibt, der lebt an dem Ziel, das Gott für sein Leben hat, vorbei. Es geht hier einfach um eine Lebenshaltung. Es geht darum, dass ich nicht zulasse, dass sich Dinge zwischen mich und meine Beziehung zu Jesus Christus stellen. Wenn ich diese Welt liebe, dann setze ich meine Kraft, meine Mühe, meine Zeit, alles dafür ein, dass ich diese Dinge irgendwie befriedigt bekomme, weil sie mir so wichtig sind. Wenn der Paulus Johannes schreibt, liebt nicht, was in der Welt ist, dann geht es nicht darum, dass man sagt, ach, wir, die Frommen, haben mit der Welt nichts zu tun. Das ist Quatsch, wir leben in dieser Welt. Es geht auch nicht darum, um Menschen zu verurteilen und zu sagen, die, die nicht an Christus glauben, das, was sind das für Leute? Das wäre fürchterlich, das wäre genau das Falsche. Aber es geht um das System, das Satan aufgerichtet hat. Und hier ist das Erste, was der Johannes uns nennt, die Gier, das Begehren und das Haben-Wollen. Und letzten Endes ist jegliche Gier immer nur auf mich selbst ausgerichtet. Wenn ich etwas begehre, begehrlich haben will, dann geht es mir immer erstmal nur um mich selbst. Und deswegen schreibt der Paulus ganz eindrücklich in Galater 5, 19 bis 21, offenkundig sind aber die Werke des Fleisches oder der Welt, die da sind. Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Leidenschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltung, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Das heißt nicht, dass alle Menschen, die keine Beziehung zu Gott haben, ständig saufen, fressen oder irgendwelchen Götzendienst betreiben. Das ist Fuckes. Das ist nicht so. Aber es geht um die Lebenshaltung, die das möglich macht. Und das Zweite, was der Johannes nennt, ist hoffärtiges Leben. Hoffärtiges Leben meint Prahlen und Betrug. Im Griechischen beschreibt das eigentlich den Landstreicher, beziehungsweise den Betrüger, den Hochstapler, der etwas vorgibt, was zu haben oder zu sein, was er gar nicht hat. Und dem gegenüber steht jetzt das Leben in der Heiligung. In der Heiligung, in der Beziehung zu Gott und zu Jesus Christus. Und wer so lebt, der wird immer mehr das hervorbringen, was Galater 5,22 uns schreibt. Liebe, Freude, Friede, Güte, Treue, Sanftmut und so weiter. Und jetzt muss ich als Mensch die Entscheidung treffen, auf welche Seite stelle ich mich eigentlich? Ich kann mich nicht mal hier und mal dahin stellen. Von Montag bis Samstag in der Welt und sonntags gehe ich dann in die Gemeinde, da gehe ich dann in den Gottesdienst. Von Montag bis Samstag fahre ich die Ellenbogen aus, weil ich dann besser zurechtkomme und sonntags bin ich das brave Schäfchen in der Gemeinde. Nein, das ist keine Option, entweder ganz oder gar nicht. Der Petrus schreibt, enthaltet euch der Begierden des Fleisches. Warum? Weil sie gegen die Seele streiten. 1. Petrus 2, Vers 11. Menschen, die an den Herrn Jesus glauben, die haben ja grundsätzlich normalerweise erstmal den Willen zu sagen, ich will das tun, was Gott will, was Gott wohlgefällt. Und jetzt ist die Frage, darf ich das eigentlich dann, diese Welt eigentlich genießen oder ist alles das, was nicht fromm ist, ganz offenkundig nicht von Gott und nicht begehrens- oder wünschenswert? Ich glaube, dass es gut ist und es ist in Ordnung für Gott, wenn wir zum Beispiel ein schönes Essen genießen. Ich glaube, dass es gut ist und dass Gott uns das gönnt, wenn wir einen Urlaub genießen. Ich glaube, dass Gott damit einverstanden ist, dass wir schöne Musik hören. Und das muss nicht nur Bach und Händel sein, ich kann auch moderne Musik hören und es muss auch nicht fromme Musik sein. Aber ich darf mich an Musik freuen. Ich glaube, dass Gott überhaupt nichts dagegen hat, dass wir uns freuen, wenn wir ein neues Auto bekommen. Warum soll ich mich darüber denn nicht freuen? Der Punkt ist der, wenn ich das zu meinem Lebenszweck mache und sage, Hauptsache ist mein Urlaub, ist ausschweifend lange, groß und beeindruckend, dann ist alles gut. Und ich mache es zu meinem Lebenselixier, dann ist es am Leben an der Gott vorbei. Aber Musik, Essen, all die Dinge, die wir schön empfinden können, die sind uns doch von Gott geschenkt und auch von Gott gegönnt. Gott hat doch nichts dagegen. Und deswegen darf ich sie auch genießen. Der Punkt ist einfach nur der, wenn ich mich auf diese Welt konzentriere und das zu meinem Lebensinhalt mache, dann lebe ich an Gott vorbei und dann wird Gott nicht damit einverstanden sein. Aber wenn ich diese Dinge ganz bewusst aus der Hand Gottes nehme, dann kann ich mich darüber freuen. Und jetzt steht dem gegenüber letzten Endes diese Welt. Und diese Welt, damit ist nicht der Kosmos gemeint, sondern damit sind Menschen gemeint. Aber was bedeutet das eigentlich? Manche sprechen auch von Weltmenschen. Ich finde das fürchterlich. Ein ganz schlimmes Wort, Weltmenschen. Ich bin auch ein Weltmensch, weil ich auf dieser Welt lebe. Was ist denn mit den Menschen dieser Welt? Das ist eigentlich ganz einfach. Das sind die Menschen, die für sich die Entscheidung getroffen haben, dass sie sagen, ich möchte mit Gott keinen Kontakt haben. Ich erwarte nichts von diesem Gott. Ich will nichts von diesem Gott. Und deswegen lebe ich ohne diesen Gott. Und das ist genau das, was die überwiegende Mehrzahl dieser Menschen auf dieser Erde macht. Deswegen sagt der Herr Jesus, passt auf die kleine Herde auf, nicht auf die große Herde, auf die kleine Herde. Die Christen sind die Minderheit. Und die Mehrheit sind die, die einfach in dieser Welt leben. Das macht diese Menschen nicht schlechter. Die führen nur ein anderes Leben. Ob das das Bessere ist, Das ist für mich die große Frage. Ich behaupte nein, aber die werden es anders sehen. Aber das ist genau das, was Satan dem Menschen eingibt. Es geht auch ohne Gott. Und wisst ihr was? Es geht ohne Gott. Du kannst ohne Gott glücklich sein. Du kannst ohne Gott gesund sein, bis ins hohe Alter. Du kannst erfolgreich sein. Du kannst Geld scheffeln, bis du schwarz wirst. Kannst du alles. Es geht auch ohne Gott. Die Frage ist, wo gehe ich hin? Es gibt dieses Lied, das haben wir in meiner Jugend immer gesungen, es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Das ist der Punkt. Du kannst bis zu dem Tag deines Todes hier glücklich und in Freuden leben und es ist alles, kann dir alles gelingen, was du dir vorstellst und wünschst. Aber danach wird es dunkel, weil ewiges Leben gibt es nur mit Christus und nie ohne ihn. Danach wird es finstere Nacht. Das ist das Entscheidende. Du kannst ohne Gott leben und du kannst ohne Gott gut leben. Aber letzten Endes wird das nie ein zielführendes Leben sein. Die Alternative ist, ein Leben zu führen mit Gott in dieser Welt. Und ich weiß dann, dass Gott mich begleitet, dass er mich führt, dass er mir Orientierung gibt für mein Leben. Dass ich weiß, ich kann mich an ihn und seinem Wort orientieren. Und diese Orientierung am Wort Gottes, das ist nicht immer einfach. Manchmal ist es ganz schön herausfordernd. Wenn ich keine Beziehung zu Gott habe, dann kann ich mich an vielen Stellen ganz anders benehmen und dann kann ich mich anders verhalten. Das fängt schon bei der Steuererklärung an. Und das geht in vielen Dingen weiter. Aber wenn ich mich bewusst für ein Leben mit Gott entscheide, dann habe ich eine Orientierung in meinem Leben und ich weiß, dieses Leben geht sogar über mein Leben auf dieser Erde noch hinaus. Ich habe dann eine Perspektive bis über den Tod hinaus. Und wenn ich die habe, dann kann ich diese Welt ganz anders ansehen. Dann muss ich nämlich nicht mehr versuchen, alles Glück der Erde hier auf dieser Welt irgendwie mitzunehmen. Ich bin jetzt 52 Jahre alt und ich habe seit meiner Jugend ein ganz großes Faible für die Stadt New York. Also ich habe da Bildbände drüber und ich gucke das auch heute noch. Und im Internet, ich gucke immer wieder so Webcams von New York, weil ich diese Stadt einfach total faszinierend finde. Warum, weiß ich nicht. So, jetzt bin ich 52, ich war noch nie da. Und so wie ich die Sache sehe, und ich glaube, ich sehe sie realistisch, ich werde in diesem Leben nicht mehr dahin kommen. Und wisst ihr was? Es ist kein Drama. Es ist kein Drama, wenn ich die Stadt, die niemals schläft, nie gesehen habe. Es ist nicht schlimm, weil ich weiß, meine Perspektive, das ist die Ewigkeit, das Beste kommt für mich noch. Und wenn ich New York nicht gesehen habe, dann werde ich aber Gott und den Herrn Jesus sehen. Und das ist das Wichtigste für mein Leben. Und deswegen bedauere ich das ein Stück weit, dass ich nie in New York war und wahrscheinlich nicht hinkommen werde. Aber es zerfrisst mein Leben nicht, weil ich ganz einfach weiß, what shells? Es macht doch nichts. Es ist doch nicht schlimm. Es ist nicht das Maß dieser Welt, ob ich da war oder nicht. Und ich weiß, als Kind Gottes, das Beste kommt zum Schluss. Die Christen damals, an die der Johannes geschrieben hat, die hatten diese Entscheidung schon längst getroffen für ein Leben mit Gott. Und eine Entscheidung für ein Leben mit Gott ist ja ganz bewusst keine Entscheidung gegen diese Welt, sondern es ist eine Entscheidung für Gott mit und in dieser Welt. Wir sind Teil dieser Welt und wir gehören hierhin. Aber wir sollten uns eben nicht von dieser Welt gefangen nehmen lassen. Der Johannes schreibt, diese Welt vergeht mit ihrer Lust. Diese Welt vergeht. Hier ist die Präsensform gewählt und das bedeutet, es ist ein Prozess. Also das heißt, diese Erde ist am Vergehen. Und wisst ihr, seit wann sie am Vergehen ist? Nicht erst seit dem Krieg in der Ukraine oder nach dem Terroranschlag der Hamas. Diese Welt ist am Vergehen, seit Adam und Eva aus dem Paradies heraus mussten. Seitdem vergeht diese Welt und Gott sagt, ich werde dieser Welt ein Ende setzen. Ich will jetzt vor allen Dingen auch eins nicht, dass irgendjemand denkt, diese Welt vergeht und jetzt sind schon so viele Dinge anscheinend passiert, dass der Herr Jesus schon ganz bald wiederkommt. Es kann sein, dass er heute noch wiederkommt. Für mich wäre das das Beste in meinen Augen, aber gut. Die Wahrscheinlichkeit, dass es so ist, ist unwahrscheinlich. Es kann sein, er kommt nächste Woche wieder. Aber wenn uns die Bibel sagt, vor Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag, teilweise sagt die Bibel sogar wie eine Nachtwache. Eine Nachtwache ist nicht mal ein ganzer Tag, ist nicht mal ein halber Tag. Wie eine Nachtwache. Wenn 1000 Jahre vor ihm wie nichts sind, dann kann ich nicht damit rechnen, dass der Jesus morgen wiederkommt. Und deswegen sagt der Jesus zu allen Christen, seid wachsam. Das hat er zu den ersten Christen gesagt, an die Johannes damals auch geschrieben hat. Das hat also vor 2000 Jahren gegolten, wachsam zu sein. Und das gilt bis heute. Lebt dein Leben so, dass der Herr Jesus jederzeit wiederkommen kann. Das ist unser Auftrag. Wenn du Christ bist, lebe dein Leben, gestalte dein Leben so, dass Jesus Christus jederzeit wiederkommen kann und du sagen kannst, schön, dass du da bist. Darum geht's. Seid wachsam. Und das muss diese Welt seit über 2000 Jahren sein, denn praktisch seit Adam und Eva war klar, seitdem die aus dem Paradies raus mussten, war diese Welt eine vergängliche Welt. Und es ist nicht immer einfach, als Kind Gottes auf dieser Welt zu leben. Manches ist herausfordernd und schwierig, das ist überhaupt keine Frage. Aber es ist das einzige Leben, was zielführend ist, weil sich an Gott und seinem Wort orientiert. Die Überschrift war beziehungsweise. Es ist wichtig, dass wir eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben und dass wir diese Beziehung auch immer wieder einmal neu beleben. Neu beleben, vielleicht mal mit einer neuen Bibelübersetzung, einem anderen Bibelleseplan oder statt den Losungen einen Bibelleseplan. Das tut uns gut, einfach mal ein bisschen Belebung in diese Beziehung reinzubringen, dass nicht alles ein nüchternes Einerlei wird. Oder man kann zum Beispiel auch mal mit Psalmen beten. Habt ihr schon mal mit Psalmen gebetet? Psalmen sind Worte Gottes, tiefgründige Worte Gottes. Kannst du wunderbar mit beten. Mit Psalmen oder auch anderen Gottesworten. Und wenn ich das alles mache, dann muss ich mich am Ende auch nicht krampfhaft auf dieser Welt hier festhalten und denken, ich muss alles Glück dieser Erde auf dieser Welt mitnehmen. Das Schönste kommt noch. Und trotzdem, und gerade vielleicht darum, kann und darf ich mich als Christ an diesem Leben freuen und ich kann auch die schönen Dinge dieses Lebens von Herzen genießen, wenn ich sie bewusst als ein Geschenk von Gott nehme. Dann kann ich mich über Musik, über Urlaub, über ein Auto oder irgendwas Tolles einfach von Herzen freuen, wenn ich es dankbar aus dem Herzen Gottes nehme. Und das liegt am Ende an unseren Beziehungen und vor allen Dingen an unsere Beziehung zu Jesus Christus. Und ich wünsche dir, ich wünsche uns von ganzem Herzen, dass wir eine ganz ehrliche, enge Beziehung zu diesem Jesus Christus haben. Und wenn wir das nicht haben, dann haben wir heute die Möglichkeit, damit neu zu beginnen, um diese Beziehung vielleicht auf eine neue Ebene zu führen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken dafür, dass du uns alle kennst. Du kennst jeden Einzelnen von uns und du siehst in unsere Herzen hinein und du siehst, was darin los ist. Und ich möchte dich bitten, Herr Jesus, dass du uns hilfst, dass wir eine gute Beziehung zu dir pflegen können. Hilf uns, dass wir diese Beziehung ernst nehmen, dass wir sie priorisieren in unserem Leben und dass wir sie ganz am Anfang unseres Lebens stellen, weil diese Beziehung alles für uns ist. Mit dieser Beziehung zu dir, Herr Jesus, und zu dir, Gott, dem Vater, steht und fällt am Ende unser Leben. Möchte ich bitten, dass du uns da segnest und dass du uns auch hilfst, dieses Leben, trotz aller Herausforderungen, und einige von uns haben ganz, ganz, ganz schwere und große Herausforderungen. Ich möchte dich trotzdem bitten, dass du uns hilfst, dass wir gerade auch dieses Leben an der einen oder anderen Stelle trotzdem noch genießen können, weil du da bist. Herr, hilf uns und segne du uns darin. Hilf uns, dass wir unser Leben ganz bewusst jeden Tag neu auf dich hin ausrichten, weil du uns dann am Ende zum großen Ziel in die Ewigkeit führen willst. Herr Jesus, und du selbst bist derjenige, der nicht weiß, wann du wiederkommst, das weiß alleine Gott, der Vater. Und Vater im Himmel, wir wollen dich bitten, dass du es nicht mehr allzu lange auf uns warten lässt, dass du deinen Sohn wieder auf diese Erde schickst, dass er wiederkommt und dass er sein Reich aufrichtet. Herr, das Leben auf dieser Welt ist schwer und herausfordernd an vielen, vielen Stellen und viele erleben Schweres. Komm doch bald, lieber Vater, schick den Herrn Jesus bald. Amen.